Es ist ja immer so ein bisschen so ein Album oder so ein Song ist so wie beim Wein auch so verschiedene, verschiedene Trauben, die reinkommen, verschiedene sozusagen eine Zeit, wo das alles ruht und so weiter. Also es gibt einfach viele verschiedene Techniken, die es in der Musik auch gibt, wie beim Kochen, ehrlich gesagt. Es ist sehr ähnlich. In der Musik produzieren heißt eigentlich entscheiden, welche Instrumente gespielt werden, auch das zu schneiden, die Audio-Files sozusagen. Also alles sehr, sehr technisch sozusagen. Und da gehört dazu, so wie beim Kochen, zu wissen, schneide ich jetzt die Tomate ganz klein für dieses Gericht oder mache ich die in Scheiben oder so? Ja, das ist wichtig, ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Mein Name ist Theresa Olkus und in diesem Podcast treffe ich die verschiedensten Persönlichkeiten auf ein Glas Wein. Einfach weil, und das ging euch vielleicht auch schon mal so, man dabei von einem Thema in das nächste kommt und obwohl man sich vielleicht zu Beginn gar nicht so gut kannte, man sehr gute Gespräche führt und das in einer entspannten, ungezwungenen Atmosphäre. Und so war es auch dieses Mal wieder. Mein heutiger Gast ist Alvaro Soler. Alvaro ist ein Musiker und Songwriter, der mit seinen internationalen Hits weltweit die Charts erobert. Mit seinem Mix aus spanischen Rhythmen und modernen Pop-Elementen bringt er, anders kann man es wirklich nicht sagen, einfach gute Stimmung und Sommerlaune pur in die Ohren seiner Fans. Getroffen haben wir uns in Berlin, wo er übrigens auch schon eine Zeit lang gelebt hat. Und obwohl wir etwas Trouble hatten durch diverse Verspätungen von Verkehrsmitteln, kann man Alvaro nur extrem hoch anrechnen, wie entspannt er war, als wir dann unser Gespräch in anderer Location und anderem Zeitfenster gestartet haben. Alvaro hatte sich einen Weißwein aus der Pfalz gewünscht und ich habe mich für einen Chardonnay aus Niederkirchen entschieden, den ich selbst noch nicht kannte, der uns aber alle extremst überzeugt hat. Was es mit diesem konkreten Wunsch auf sich hat und wie er geschmeckt hat, das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Präsentiert wird diese Folge wie immer vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Alvaro Soler ist heute da, wir freuen uns. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hi, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt, was hier jetzt gleich passiert.
Bisschen Wein wird getrunken und in der Zeit haben wir die Möglichkeit, uns ein bisschen zu unterhalten und besser kennenzulernen.
Sehr schön.
Aber bevor wir starten, gibt es immer eine Frage für alle Gäste und zwar, was war dein letztes oder wann dein letztes Glas Wein? Mhm. Was und wann?
Oh Gott, also... Genau, gerade trinke ich nicht so viel Alkohol oder Wein auch, weil, weil ich auf Tour bin. Und wenn ich auf Tour bin, sozusagen, das ist dann sehr, es ist nicht so gut für meine Stimme. Ich merke es dann am nächsten Tag sofort und ich komme dann nicht so hoch und ich kann meine Stimme nicht so gut bewegen. Deswegen weiß ich genau, wann mein letzter Wein war. Nämlich in dem Haus von meinem besten Kumpel in Barcelona mit seiner Frau und meiner Schwester und ihrem Freund. Das war sehr, sehr schön, ein super schöner Abend.
Und weißt du noch, was sie getrunken haben?
Also es war Rotwein, aber ich weiß nicht mehr, was es war, weil wenn ich bei denen zu Hause bin, dann weiß ich, ich bin in guten Händen, da isst man immer gut, man trinkt immer gut, es gibt gute Musik, also eigentlich habe ich mich frei fallen lassen an dem Tag.
Sehr, sehr gut.
Ja.
Das ist ja auch immer, spricht für Wein und die Freunde und so weiter.
Sowieso, ja, ja. Wenn Alkohol, jetzt für mich eher Wein auf jeden Fall. Also Bier mag ich sogar gar nicht mehr.
Okay, naja, dann... Verlernt. Bin ich gespannt, was du sagst zu dem, was ich mitgebracht habe, was ich gleich auch mal aufmachen werde.
Ein Chardonnay,
krass.
Du hast
dir ein Weißwein aus der Pfalz gewünscht.
Boah ja, Pfalz ist eh das Beste.
Und ja, warum? Ich fand das so schön. Das war ein recht konkreter Wunsch für einen Gast.
Ja, ja.
Hast du irgendeinen Bezug?
Also, klar, also ich muss sagen, also ich trinke eigentlich sehr oft spanische Weine. Mhm. Ja, das ist ein Rotwein. Rías Baixas, also im Norden in Galicia sozusagen. Und das ist. Die haben das ist so eine sehr schöne, fruchtige, aber auch trockene, so eine gute Balance zwischen beiden. Und es schmeckt einfach, ich liebe die Weißweine von dort, vor allem mit Fisch und so, das ist fantastisch. Und in Deutschland finde ich, es gibt so gute Weißweine und vor allem, ich habe lustigerweise durch meinen Drummer, der Simon, der bei mir sozusagen Schlagzeug spielt, sein Vater und er sind aus der Pfalz sozusagen.
Okay.
Und dann er bringt mir immer zu den Konzerten, wenn er zu Besuch kommt, bringt er mir immer einen Wein. Und letztens wollte er mir wieder so vier Weine mitbringen oder sowas und meinte einfach, ich habe dir wieder Wein mitgebracht und so, weil ich habe den so gemocht. Und dann meinte ich, scheiße, ich habe nur Handgepäck dabei diesmal. Ich kann das nicht wieder zurück.
Oh, das sind vier Flaschen zu viel.
Ja, genau, auf jeden Fall. Sogar eine ist zu viel. Ja, genau. Oder, und dann war es halt schade, dass ich nicht mitnehmen durfte, aber ich habe die dann da ausgetrunken mit denen natürlich.
Sehr gut.
Nicht die vier, nur eine. Aber seitdem, also habe ich einfach die Pfalz entdeckt. Ich habe davor nicht so lange in Deutschland gelebt, deswegen habe ich auch nicht so viel Zeit gehabt, mich da zu erkundigen und so eine Wine-Tasting-Reise zu machen.
Ich habe schon gedacht, irgendwoher muss da eine Connection kommen. Aber ja. Warst du schon mal da?
Ja, also ich war in der Nähe, aber nicht direkt an einem Weingut oder so. Ja, ja. Mhm. Ja.
Es ist traumhaft schön. Vor allem die Leute, muss man einfach sagen, Pfälzer sind extrem gesellige Leute.
Super toll. Lustig. Ja. Wegen dem Wein vielleicht.
Ja, vielleicht schon auch. Auf jeden Fall hat man einen riesigen Stolz darauf und gefühlt ist jeder zweite, dritte Beruf von den Leuten ist halt Winzerin oder Winzer. Es gehört dazu und ich glaube schon auch, dass es so eine ganze Gegend extrem prägt.
Deutscher Weißwein ist auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja. Also ja, sehr, sehr gut.
Das werden wir jetzt gleich mal unter Beweis stellen. Mhm. Ich habe gedacht, nachdem wir so viel Riesling trinken im Podcast und das ja eigentlich die wichtigste Rebsorte für die Pfalz ist, machen wir heute was anderes, wir machen Chardonnay. Aber nach dem, was du gerade beschrieben hast, was du gerne trinkst,
könnte das hinhauen, ne?
Könnte das hinkommen. Und ich mache es jetzt auch mal auf und ich dachte, vielleicht kannst du währenddessen ein bisschen erzählen. Wir sind jetzt heute in Berlin. Ich würde sagen, so eine Lebensstation für dich schon auch oder eine der Städte, mit denen du verbunden bist. Aber es gibt ja noch mehr. Also ich habe von Tokio gelesen, ich meine Barcelona und so weiter. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen jeweils die Locations und welche Phasen oder was sie mit sich gebracht haben. Und ich versuche das hier so halbwegs leise aufzunehmen.
Ja, das ist auch mit so einem Wachskork, ne? Also so eine Wachsbedeckung. Ich bohre
jetzt einfach durch.
Ja.
Und dann
das finde ich immer. Ich wusste nicht, wie ich das gemacht habe. Ah ja, perfekter Trick. Guck mal, ja, viel besser sauber. So direkt, als eigentlich das umzuschneiden.
Das ist immer so ein,
manchmal schneide ich das so um, weil ich denke, wie geht das denn jetzt?
So manchmal muss man es auch, wenn es so hartes Wachs ist. Aber das hier ist sehr weiches. Man mischt es dann, habe ich gehört, mit Klebestoff und dann ist es besser.
Top, das ist ja sehr unfassbar ausgefuchst. Krass, mega, vielen Dank. Oh, alles
voilà. Guck mal, dann können wir jetzt auch anstoßen.
Gut. Yes, okay, dann stoßen wir an und dann
legst du los.
Und ja, dann müssen wir direkt probieren. Und dann erkläre ich dir die Geschichte. Okay, wow. Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Okay.
Interessant. Geil.
Schon intensiv. Und ich finde, man riecht schon, dass er ein bisschen länger einnehmen kann.
Ja, aber danach hat er so eine schöne Süße, finde ich. Und so eine, ein bisschen so Candy-Sweet, finde ich auch am Ende.
Er hat auf jeden Fall eine extrem schöne Frucht und Struktur.
Ja,
kommt das dem nahe, was du magst?
Krass. Ja, auf jeden Fall. Also voll, ich mag auch Weine, die ein bisschen bissiger sind und das hat ja auch 13%. Das ist für einen Weißwein eigentlich viel, finde ich.
Das ist durchaus viel, ja. Weil vor allem würde ich behaupten, sind die Weißweine auch eher leichter geworden in den letzten Jahren, obwohl ja das Klima.
Naja, viele Leute in Deutschland machen auch so eine Schorle daraus. Ne? Das ist eigentlich ein Sakrileg in Spanien. Das darfst du nicht erzählen, dass du mit Wasser einen Wein vermischt. Aber es gibt ja spezielle Weine für Weißweinschorle.
Also, ja. Das darf man hier fast nicht sagen. Geht schon mal zum Refreshen, aber ist es schon irgendwie, hat es noch mehr, klar, einfach klasse und man erkennt viel mehr. Ja. Ich glaube, das andere macht man dann auch mit irgendwie einfachen, trinkigen, saftigen Sachen.
Ja, voll. So wie Sangria in Spanien macht man ja auch nicht mit dem besten Rotwein sozusagen. Das macht man dann.
Das nehme ich an, oder?
Richtig, ja. Das wäre auch Strafe.
Oh, oh. Ja, also 21 Chardonnay, das ist auch schön knackig. 21 war kühler und in kühleren Jahren ist es natürlich so, dass es meistens von der Säure ein bisschen straffer ist. Mm. Ich finde, das tut ganz gut.
Ja, voll cool. Ich habe auch von unser Hochzeitswein war ja so ein 2022 Wein.
Okay.
Mhm. Und ich habe noch viele Flaschen.
Und der war aber aus Spanien?
Rías Baixas, Lieblingsregion sozusagen. Okay. Und dann haben wir auch so den Namen auf dem Etikett, unseren Namen von der Hochzeit auf dem Etikett drauf gehabt und so.
Das ist cool.
Und das ist super schön, weil wir den, also einen, der sozusagen die Traube für sie liefert, für diesen Wein kennen sozusagen. Aus Kuba, lustigerweise. Also voll weird. Weirder Connection. Antonio. Aber richtig geil.
Eigentlich, in welchem Jahr war die Hochzeit?
23.
23. Ja. Eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, 23 zu kaufen, wegzulegen für eure Anniversaries, wie sagt man?
Jahrestage. Genau. Aber ich finde, der Wein ist auch eigentlich ganz gut,
den stimmt, wir ja schon haben. Ja, klar, wenn es ihn an der Hochzeit gab.
Aber vor allem, wir trinken eigentlich so wenig gerade, dass der Wein ausreichen wird für die nächsten 10 Jahre, glaube ich.
Okay, also ihr habt noch sehr lange davon.
Ja, sehr, super. Sehr gut. Aber okay, ich lenke jetzt nicht mehr ab, sorry.
Nee,
ich gehe jetzt mal zurück auf.
Man muss eher mich bremsen, wenn es um Wein geht, das merkst du schon. Deswegen,
aber voll schön.
Leg gerne los.
Nein, ich freue mich voll. Ich lerne immer sehr gerne dazu. Also genau, ich bin ja in Barcelona geboren.
Ja.
Das ist meine erste Station. Meine Mutter ist aus Spanien. Gleichzeitig aber auch halb Belgierin. Und mein Vater ist Deutscher, aber er ist nicht wirklich in Deutschland aufgewachsen und er hat nie da gelebt. Deswegen ist es so ein bisschen, ja, das Einzige, wo meine Eltern herkommen, ist Spanien und da haben sie auch gelebt sozusagen.
Okay.
Und da also haben sich auch meine Eltern kennengelernt in Spanien.
Und klassisch Muttersprache ist
Spanisch.
Spanisch.
Ja, genau. Also wenn meine Mutter da ist am Tisch und mein Vater auch da ist, dann wird Spanisch gesprochen. Wenn aber meine Mutter kurz weggeht oder so und mein Vater nur am Tisch bleibt, dann sprechen wir Deutsch.
Okay.
Aber sobald meine Mutter wieder dazukommt, ist es dann egal, wer dann Spanisch sozusagen.
Okay.
Genau.
Und aber sie würde sie Deutsch auch verstehen.
Ja, sie spricht auch sehr gut Deutsch.
Ja. Ja.
Und mein Vater spricht auch akzentfrei Spanisch. Also der lebt schon seitdem er 14 Jahre alt ist in Spanien. Genau, und dann sind wir... da bin ich auf die deutsche Schule gegangen in Barcelona. Deutsches Kindergarten und so alles, in das ganze Programm. Und dann mit 10 Jahren bin ich nach Tokio ausgewandert mit meinen Eltern und mit meinen 2 Geschwistern. Mein Bruder ist 2 Jahre jünger, meine Schwester ist 5 Jahre jünger als er. Und genau, dann sind wir alle dahin und es war echt krass, weil in der Zeit dachte ich noch, ich habe sehr viel so japanische Comics gesehen und so. Und lustigerweise gab es so ein... so eine Verbindung mit katalanischem Fernsehen. Die haben sehr viele so Manga-Programme gekauft aus Japan. Und da konnte man im katalanischen Fernsehen super viele Manga-Serien sehen. Und dadurch dachte ich, Tokio sieht so aus wie in den Manga-Serien. Und das war bei denen immer so Dörfer mit so Holzhütten und sowas. Und klar, dann landen wir in Tokio und dann war erstmal so ein riesen Kontrast. Und und das war dann, also Tokio ist schon eine krasse Stadt und das war meine 2. Station. Da war ich von 10 bis 17 oder 16.
Wow, also doch auch 7 Jahre und
ja, voll.
Hast du sprachlich auch was mitgenommen?
Ja, auf jeden Fall, aber ich habe vieles auf dem Weg hängen geblieben, sozusagen. Ich spreche auch einfach gar kein Japanisch mehr, weil meine Keyboarderin ist aus Japan, muss ich sagen. Also in der Band. Öfters sage ich noch so ein paar Wörter und sie lacht immer.
Japan, ja, sehr gute
Zusammenstellung. Ja. Aber so ein paar Brocken kann ich noch sagen, aber ich kann jetzt nicht mehr richtig so kommunizieren mit der japanischen Person, also das nicht. Und das ist natürlich schade, aber gleichzeitig muss man irgendwie ein bisschen Platz freikriegen im Kopf.
Ja, das stelle ich mir sowieso vor, weil, es ist ja Spanisch, Deutsch, du sprichst auch Italienisch.
Ja, genau. Ja.
Und?
Katalan, Englisch.
Katalan,
oder so.
Ja, und Englisch.
Ja.
Weil das stelle ich mir an sich schon...
es ist auf jeden Fall...
Irgendwann, das ist sehr viel Headspace. Ich meine, vielleicht läuft es auch total automatisch, aber das stelle ich mir...
Ich glaube, man kommt irgendwann... Also es gibt ja beim Sprachenlernen, in dem Prozess gibt es verschiedene Phasen auch. Es gibt also die erste Phase, die ist so kurzzeitgedächtnismäßig, dass man das direkt vergisst, wenn man vielleicht mal am Wochenende in Italien... Dann bleiben ein paar, 3 Wörter hängen, aber nicht sozusagen viel mehr. Und dann irgendwann kommt man in so eine Phase, wo man so oft da ist oder so oft das spricht, dass man dann nicht mehr wirklich darüber nachdenken muss, wie die Grammatik ist oder wie der Satzbau jetzt ist oder wie, sondern man spricht wirklich aus dem Flow und das ist super cool und dann irgendwann kommen dann wieder die False Friends und dann ist es wieder schwierig und dann kommt man zu einem Punkt, wo es dann überschritten ist und dann ist es im Langzeitgedächtnis drin, finde ich, und dann ist für mich jetzt Italienisch zum Beispiel, obwohl ich fast gar nicht mehr spreche, weil ich jetzt nicht so oft in Italien bin letztens, ist es immer noch da und das ist super, weil ich dachte, okay, jetzt vergesse ich es auch so wie Japanisch, aber das stimmt auch schon, dass Japanisch so eine andere Sprache ist, ist komplett einfach anders wie alles andere auf der Welt. Das ist genauso wie Arabisch oder Chinesisch oder so, es wäre für mich...
Man kann sich nicht so viel ableiten.
Ja, voll.
Oder eigentlich
genau. Und das ist,
nichts.
Ja, wenn man Italienisch spricht als Spanier, dann macht man so ein paar Wörter, erfindet man auf dem Weg so ein paar Wörter. Das geht ja im Japanisch dann gar nicht. Ja, das ist krass.
Und nach Tokio kam dann schon...
Wieder Barcelona.
Okay.
Genau, also nach Tokio, da war ich auf der deutschen Schule auch und dann waren halt da habe ich sehr viele Freunde gemacht, die halb japanisch, halb deutsch waren oder irgendwie halb Schweizer, halb japanisch, halb Schweizer, halb chinesisch, halb österreichisch, halb japanisch, also voll die krassen Kombinationen von Leuten, super, super interessant und davon habe ich noch sehr viele Freunde, ehrlich gesagt. Also diese International Schools, die machen schon sehr viel Bonding mit den Leuten, die da drin sind, weil man ist einfach in so einer kleinen Bubble. Und da habe ich zwar das Gefühl gehabt, dass es schwierig war, auch irgendwie als Charakter sich so zu finden, weil man natürlich in der Pubertät in der Zeit versucht, sich zu finden. Gleichzeitig ist man dann aber in einer Kultur, die komplett anders ist wie du selbst. Und du kannst dich nicht komplett, du willst dich aber auch anpassen, aber musst es ja auch nicht, weil du musst ja dich selbst auch finden. Also du bist in so einer Phase, die nicht so leicht ist. Und und dann bin ich zurück nach Barcelona gegangen mit meiner Familie wieder. Und da habe ich dann, das war dann 11. oder 12. Klasse und dann habe ich Abi gemacht in Spanien, in Barcelona.
Und im Anschluss bist du dann eigentlich über die Musik nach Deutschland gekommen?
Genau, 4 Jahre später erst dann, also oder 5, 6 Jahre später.
Und wie kam die Musik in die Familie? Ist es so, dass deine Eltern musikalisch sind? Oder wann hat das begonnen? Mhm. Lernt man ein Instrument? Wann entwickelt man den Wunsch?
Ich glaube, bei jedem ist es anders. Aber bei mir war das so, dass ich hatte ein Klavier bei meiner Oma zu Hause und ich habe immer geklimpert am Klavier, als ich bei ihr da war. Ich weiß nicht, ich hatte schon so eine Faszination mit den Instrumenten. Obwohl sie auch nicht viel gespielt hat. Es war nicht so, dass ich das gesehen habe, wie sie gespielt hat, sondern irgendwas war schon da, was ich so mag. Ich habe so eine Aura gesehen. Und keine Ahnung.
Das ist so ein wunderschönes Instrument. Und ja. Die haben immer Faszination.
Voll.
Habe ich das Gefühl für Klavier.
100, ja, oder Gitarren. Ich finde alles irgendwie, viele Instrumente. Auf einmal hat es so eine Art, so eine Magic. Und dann war ich, da war ich 8 oder sowas. Und dann irgendwann haben meine Eltern gesehen, ich mag das. Und dann, als wir in Japan waren, da habe ich mir ein Klavier gewünscht zum Geburtstag. Und dann habe ich nicht so ein schönes Klavier, wie meine Oma hatte, sondern so ein Keyboard einfach, so ein Casio-Keyboard. Und es war aber super, weil es hatte auch so Songs integriert in dem Klavier, so digital, so wie Candle in the Wind von Elton John. Oder, also wirklich krass. Krasse.
Und den Beat dann? Und du hast dann
Nee, es war nur Balladen, also nur klaviermäßig war das gespielt. Und dann konntest du die Melodie singen von ihm, wie er auch singt und so. Es war krass. Und damit habe ich Klavier gelernt, also indem ich auf diesen kleinen Screen geguckt habe und da stand drauf, welche Taste ich jetzt drücken muss. Und bevor ich die nicht gedrückt habe, geht der Song auch nicht weiter sozusagen. Und dann erstmal rechte Hand, dann machst du linke Hand oder machst du beides und so. Das war schon echt super ausgefuchst. Also dank der japanischen Technologie habe ich viel Piano gelernt.
Das klingt so, ich meine, ich weiß nicht, in welchem Jahr muss es gewesen sein, aber das schien 2000, in Japan schon sehr ausgefuchst zu
2001,
sein.
2001, ja.
Weil ich habe auch Klavier gelernt und heute denke ich mir, wie cool ist es über YouTube oder irgendwie halt über Tutorials. Apps kannst du dir gut eigentlich auch das selbst beibringen. Mhm. Das ist schon gut. Aber Casio in Japan, da war halt, es war auch schon fortschrittlich scheinbar.
Ja, damals war es auch so, dass man auch Technologie da kaufen konnte, die es nicht in einer anderen, also auf der ganzen Welt war. Mhm. Wirklich die, ich weiß nicht, ich hatte so eine Playstation, ich war auch so ein Gamer, als ich klein war. So Gameboys und sowas. Und dann habe ich mir die neueste Gameboy da gekauft und dann bin ich nach Barcelona im Sommer sozusagen zum Shop gegangen und wollte mir die neuen Spiele kaufen und ich meine, hey, die Konsole ist nicht mal rausgekommen. Woher hast du denn die Konsole? Ich so, oh, scheiße, ich wollte ja die Spiele haben. Ja, auf jeden Fall war es halt krass in Japan, wie du sagst. Die Technologie da war schon viel, viel weiter. Und aber es war so, dass, also meine Eltern sind nicht musikalisch, also die haben guten Taste in Musik, aber die haben, also meine Mutter hat in der Kirche Gitarre gespielt, sagt sie immer sozusagen, in der Messe und so. Aber jetzt nichts mehr. Und meine Geschwister und ich sind auf einmal irgendwie musikalisch geworden. Ich weiß nicht, wieso wir das hatten, wahrscheinlich durch unsere Neugier. Und wir haben irgendwie sehr viel Spaß darin gefunden. Und lustigerweise war es auch so, dass in der Schule meine Klasse war sehr musikalisch. Und wir haben als Aktivität einfach, wie man auch zum Fußball-AG geht, sind wir zur Chor-AG gegangen. Und es gab Leute, die konnten gar nicht singen. Es war nicht wirklich, also es ging nicht ums Singen und es ging nicht um die Perfektion, sondern es ging immer um Spaß haben zusammen. Und da waren wir 14 oder 13 oder so. Und dann waren wir alle da und haben zusammen gesungen. Und dann habe ich gelernt, wie man Harmonien macht, wie man zu anderen Stimmen dazu singt, ohne, also die eine andere Stimme eigentlich ist und so weiter. Und das war dann eine super Schule für mich auch. Und immer verbunden mit Spaß. Und dann gab es noch einen Riesenaspekt, der, glaube ich, meiner Musikentwicklung, waren die Karaokes. Weil in...
Auch in Japan?
Ja, klar.
Ja.
In Japan sind das ist ja die heilige Stadt, also Tokio.
Hype, ja.
Und in Japan generell geht man ja einfach sehr oft in Karaokes. Und dann füllt man sich ab als Japaner und ist dann total betrunken und singt dann Songs, die total peinlich sind. Das Gute ist, in Japan sind es verschiedene Zimmer und es sind einzelne Zimmer, die du buchen kannst. Also du musst dir nicht sozusagen blamieren vor der ganzen Welt und vor den Leuten. Richtig, ja. Und dann kannst du es mit deiner eigenen Gruppe machen und das ist so cool. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass ich auch, dass ich singen kann. Also da habe ich gemerkt, die anderen, also ich kann irgendwie singen und die anderen
so ein bisschen sehr ambitioniert ist beim Karaoke singen.
Nein, ich war nicht der. Also ich war auf jeden Fall, ich war schon sehr perfektioniert. Ich wollte schon irgendwie, eher war ich so, dass ich nachgemacht hatte. Ich habe die Stimmen nachgemacht und ich wollte die so sehr gut nachmachen. Und dann habe ich versucht, so wie Bryan Adams zu singen und super kratzig zu sein oder keine Ahnung, dann haben wir viel Backstreet Boys gesungen, Oasis natürlich, Shakira, also alles. Und das war eine super Zeit, weil wir waren 4 bis 5 Stunden im Karaoke, vielleicht jeden Samstag und das hat uns auch so zusammengebracht als Freunde und es war cool, weil meine Freunde haben mich auch gepusht, also die meinten, boah, das war richtig gut, du musst irgendwie eine Band machen oder so. Und dann habe ich das dann, weil ich war sehr schüchtern, immer. Und deswegen, das war super, dass meine Freunde mich da auch irgendwie
da hilft das Singen dann auch. Und wie war dann das, ich sag jetzt einfach mal, dieses Absprungbrett wirklich in das Professionelle?
Oh wow, das ist also viele, viele Jahre später sozusagen. Ja. Gab es halt dann einen Moment, wo wo sozusagen, also ich hatte mein Studium abgeschlossen, was komplett was anderes war, weil ich, dadurch, dass ich ja niemand hatte in meiner Familie, der Musik gemacht hat.
Mhm. Was war das?
Design mit Ingenieurwesen, so, okay. Also eine Mischung. Und dann habe ich, weil bei mir war es so, ich wusste, also ich wollte Autodesigner werden und Musiker sein. Also es waren so meine beiden Passionen. Ich liebe Design und ich liebe Musik. Und lustigerweise hatte ich aber niemanden, den ich kannte, der Musik als einen Job hatte. Und ich kannte Leute, die Industriedesigner waren oder meine Mutter ist Interior Designer. Deswegen war das für mich irgendwie naheliegender, wie der Weg ist sozusagen. Und ich war noch super jung und habe dann gesagt, ich mache das erstmal. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann genau nach dem, am Tag, wo ich mein Diplom bekommen habe, habe ich mit Sony einen Deal unterschrieben als Songschreiber. Und das war dann schon sehr cool. Die hatten die Band gehört, die ich hatte mit meinem Bruder und meinem besten Kumpel, bei dem ich meinen letzten Wein getrunken habe.
Och,
jetzt verknüpft sich wieder.
Wir sehen.
Ja, so a moment. Ja. Wir sind noch super gute Freunde. Und genau, und dann in dem Moment sozusagen hat sich dann eine Tür geöffnet für mich. Und dann dachte ich, okay, krass, wenn Sony sozusagen uns als Autoren, als Songschreiber signed, dann heißt es, wir machen ja das vielleicht nicht so ganz verkehrt, wie wir dachten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kriegen eh kein Geld jetzt bei Praktikum und sowas, dann lass doch einfach nur Musik machen. Und dann haben wir so Nebenjobs gemacht. Genau. Ja, aber wir waren 22, also wir waren super jung, wir hatten sozusagen ganz schnell studiert und hatten irgendwie Bock auf eine Challenge. Und dann bin ich mit Ramon, mit meinem besten Kumpel, jeden Tag in seiner Garage gegangen und haben da unsere Disziplin gemacht von 9.30 Uhr bis irgendwie 20 Uhr abends, nur Songs geschrieben und oder Sachen recherchiert, irgendwie Instrumente ausprobiert, also irgendwie nur Musik, nur Musik, nur Musik. Und dann, es war richtig geil, es war eine Mega-Phase. Und dann irgendwann bin ich danach, lustigerweise hat Sony dann uns angerufen und meinte, hey, hier gibt es so ein Songwriting-Camp, das heißt, es gibt öfter so Camps, wo viele Songschreiber hingehen und dann werden Songs gesucht für Künstler, die keine Songs selber schreiben, sozusagen. Und dann, das heißt, die werden dann gepitcht, so wie eine Idee, werden auch Songs gepitcht in der Musikindustrie. Und dann ist es dann so, dass ich dann geschickt wurde nach Österreich, lustigerweise, weil sie meinten, du sprichst als einziger hier von Sony Spanien Deutsch, deswegen geh du hin. Und ich so, okay, wenn das der Grund ist, dankeschön. Und dann bin ich halt hingegangen und dort sozusagen habe ich viele Leute kennengelernt, die halt jetzt auch in meinem Team sozusagen arbeiten und in der deutschen sozusagen Musikwelt unterwegs waren. Und die haben mich gehört und meinten, hey, willst du nicht nach Berlin kommen? Und dann irgendwie so Step by Step hat sich das dann so in eine Karriere verwandelt und dann auf einmal konnte ich dann meine Miete mit der Musik zahlen. Das war super.
Also eigentlich direkter Übergang sozusagen vom Studium oder Diplom in der Hand gleichzeitig.
Genau, so Eltern, guck mal, ich hab's gemacht, jetzt mache ich, was
das
ich will.
Das ist eigentlich das, wo dem Ja, träum weiter, dass das genauso funktioniert. Das klingt auf jeden Fall nach einem direkten, großen Step.
Also es war 4 Jahre später, ne, nochmal. Also okay. Ich habe nochmal sozusagen fast ein Musikstudium gemacht, ohne in die Uni zu gehen sozusagen nochmal. Und es war, ist auch sehr notwendig. Also wenn man was machen will, dann muss man wirklich 100% oder 150 reinstecken.
Ja, vom Anfang. Irgendwie wahrscheinlich auch nochmal das wirkliche Handwerk lernen und es komplett verstehen.
Voll.
Ja. Mit diesen ganzen Stationen, verschiedenster Kulturen und so weiter, wie würdest du sagen, fließt es heute in die Musik ein? Beim Wein ist es ja auch so, dass einfach die Herkunft und die Umgebung, die Menschen eine extrem einen großen kulturellen Einfluss haben. Wie ist es mit den ganzen Stationen heute in einer Musik?
Genau, es ist ja immer so ein bisschen so ein Album oder so ein Song, ist so wie beim Wein auch so verschiedene Trauben, die reinkommen, verschiedene sozusagen eine Zeit, wo das alles ruht und so weiter. Also es gibt einfach viele verschiedene Techniken, die es in der Musik auch gibt, wie beim Kochen, ehrlich gesagt. Es ist sehr ähnlich. In der Musik produzieren heißt eigentlich entscheiden, welche Instrumente gespielt werden, auch das zu schneiden, die Audio-Files sozusagen. Also alles sehr, sehr technisch sozusagen. Und da gehört dazu, so wie beim Kochen, zu wissen, schneide ich jetzt die Tomate ganz klein für dieses Gericht oder mache ich die in Scheiben oder so?
Richtig.
Ja, das ist wichtig, ja.
Apropos, wie wir drauf kommen, was mir vorhin erst bewusst wurde, dass du kulinarisch schon sehr gut unterwegs bist und auch gerne kochst und sogar ein Format hast.
Ich habe so ein, Alvaro's Kitchen Talk sozusagen ist mein Format. Wir haben bis jetzt 2 Staffeln gemacht sozusagen, ganz, ganz kurze Staffeln. Und wir drehen jetzt ab morgen die nächsten Staffeln. Die kommen hoffentlich auch bald raus. Und das wird auch ganz cool. Und da kochen wir auch natürlich. Lustigerweise kommt das ganze Essen auch von meiner Familie. Also meine Familie hat mir nicht die Musik weitergegeben, aber das Essen auf jeden Fall.
Den Genuss. Okay.
Ja, den Genuss vor allem. Aber ja, meine Oma kocht mega lecker. Meine Mutter kommt super, kocht auch sehr, sehr gut. Und meine Mutter kommt auch zu einem Kapitel. Also das wird sehr gut.
Wie gut.
Ja, sie kommt zu einer Folge.
Und dann wird auch ab und zu Wein getrunken.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, die nächsten Tage werde ich ein bisschen mehr Wein trinken als sonst, ja. Ja, aber das macht Spaß. Und ich glaube, am Ende ist es aber wirklich so, wie du meintest, also auf jeden Fall gibt es aus Japan viele Sachen, die ich mitnehme. Und mehr als jetzt japanische Instrumente, vielen Dank, nehme ich eher so diese Neugier mit aus Japan. Also es sind ja nicht immer Instrumente, sondern manchmal sind es auch Eigenschaften, die
das
man...
Das meine ich, so wirklich kulturell, was
ja,
da
voll. Also,
typisch ist.
Total. Also ich finde... Das Ding ist, wenn man als Ausländer in Japan lebt, dann lebt man in so einer kleinen Bubble einfach.
Und ja, das kann ich mir vorstellen.
Voll. Und dann gab's halt zwei Arten von Leute in meiner Klasse. Es gab Leute, die da hingegangen sind aus Schwabenländle, aus Stuttgart, und dann sind die zurück und konnten vielleicht nur sozusagen Hallo und Tschüss sagen. Und dann sind sie wieder zurück nach Deutschland und waren wieder in deren Kaff in Stuttgart in der Nähe. Und dann gab's auch andere Leute, die sozusagen, also ich habe jetzt Stuttgart gesagt, hätte auch irgendwo in Spanien sein können, ja, oder wo auch immer. Nein, es war nur, weil dieser Freund war wirklich aus dem Schwabenländle.
Ja.
Aber und dann gibt's halt Leute, die dann rausgegangen sind und halt so dann, keine Ahnung, viel mehr sich integriert haben mit der japanischen Kultur, um einfach davon zu lernen und um was zu sehen. Und ich finde es auch, wenn man schon verreist, dann sollte man davon was mitnehmen. Also,
ja, ist ja schade, wenn man dann dort in so einer Kapsel lebt und gar nichts davon mitnimmt.
Voll. Und dieses Intellektuelle, was man dann lernen kann, ist super schön. Und ich meine, in Japan gibt es ja so viel zu lernen. Es gibt ja nicht nur, also sogar vom Design gibt es ja mega viele Sachen. Auch Küche, also kulinarisch ist ja unfassbar, was die da machen.
Übrigens auch extrem gut mit deutschen
Wein. Richtig. Also ja, ich finde, es gibt sehr viele. Das Schöne bei mir, irgendwie hat sich alles gefügt, weil in Japan feiert man das Essen, man zelebriert es wirklich. Das ist so.
Es gibt so eine Wertschätzung dafür, das ist
ja
richtig schön.
Und es ist super wichtig.
Deutschen
ein bisschen weniger, auch, ja, aber ein bisschen weniger sozusagen. Also ich sage nur einfach ein Beispiel, in Deutschland vergisst man öfters, dass man Mittag essen muss sozusagen. Also es gibt so öfters.
Das würde nie passieren.
Genau, aber in Spanien würde das nie passieren sozusagen. Da gibt es immer 2 Stunden Pause in jeder Produktion für das Mittagessen. Das finde ich super.
Schaffst du das durchzuhalten in deinem Team, dass du das so etablierst, auch bei allen?
Also ja, also bei manchen Tagen geht's halt vielleicht nicht, und dann ist es auch so, dass es dann kontraproduktiv wäre, wenn wir sagen, jetzt brauche ich eine 2 Stunden Pause, damit ich jetzt weiterarbeiten kann. Dann muss man auch ein bisschen gucken und abwägen. Aber ich finde es schon wichtig, dass man diesen Ruhemoment hat, einfach um wieder Energie zu sammeln und dann wieder Vollgas zu geben. Also nur so ist man auch motiviert. Man muss ja auch motiviert sein in der Arbeit. Aber ja, ich habe es auf jeden Fall geschafft, ja. Und vor allem ganz am Anfang war es sehr lustig, weil als ich das angesprochen habe, war es einfach
in
so.
In deinem Team meinst du
jetzt? Ja, genau. Ja. Es war jetzt nicht direkt mein Team, es war einer, der mit mir eine Radioreise gemacht hat, ja, durch ganz Deutschland.
Okay.
Und da war ich im Auto mit ihm die ganze Zeit, 5 Tage hintereinander, und dann, genau, dann hat er am Ende auch gesagt, boah, das macht viel mehr Sinn, Mittagspausen zu machen, habe ich gar nicht wirklich realisiert. Und
nicht auf Autobahnraststätten in
Deutschland. Genau. Ja, genau.
Man kann nicht schlechter essen.
Voll, voll. aber ja, das stimmt leider. Aber ist okay. Ich glaube, deswegen in Spanien zelebriert man halt auch das Essen, aber auch in Community. Also ich finde, in Japan zelebriert man die Perfektion von dem Essen, weil Japan ist eine sehr perfekte Gesellschaft. Und wenn irgendwas ein bisschen aus der Reihe fällt, dann ist es direkt ein Drama. Und das ist auch schade, das darf nicht so sein. Darf nicht so sein, meine ich damit. Es ist schwierig, die Psyche dahinter ist schon krass. Und in Spanien wird es eher so zelebriert als gemeinsames Ding sozusagen. Es wird einfach zusammen gekocht, es wird zusammen, und dann ist es egal. Also wenn ich mit meiner Mutter, ich weiß am Anfang, als ich so kochen gelernt habe, ich habe natürlich immer nach Rezept gemacht und so und irgendwie ganz detailliert, und meine Mutter, keine Ahnung, ein bisschen Salz rein, mach einfach ein bisschen mehr Zwiebel. Und dann ich so, was heißt ein bisschen mehr Zwiebel? Und sag, ach, einfach komm, mach so. Und dann hat sie immer meinen Teller genommen und einfach das so reingeschmissen. Und das ist ähnlich mit Kunst, finde ich. Also mit Kunst am Ende ist es so, dass man auch wenn man malt, manchmal hat man so Angst, weil es so weiß ist alles und man weiß nicht, mit welchen, wo fängt man jetzt an.
Man muss den Anfang machen.
Genau, und öfters, man kann es auch sozusagen overdoen sozusagen, also nicht so, ich meine, es ist auch zu viel, also irgendwann, wenn du zu viel drüber malst, irgendwann ist es dann vorbei und dann hast du...
Beim Kochen auch.
Beim Kochen auch, ja, und bei der Musik auch irgendwann. Also das alles, was kreativ ist, ist eine Balance immer, finde ich. Und das muss man dann irgendwie immer gut abwägen.
Und würdest du sagen, sowas wie Kochen ist auch was einen wieder ein bisschen erdet und runterbringt und vielleicht auch Inspiration gibt für den kreativen Part?
Ja, voll. Alles, was, glaube ich, deinen Kopf so ein bisschen von dem Fokus kurz wegnimmt, ist super, glaube ich. Weil dann hast du einfach einen anderen Winkel. Öfters, was man braucht, ich finde nicht nur bei Musik, bei vielen Sachen, ist einfach eine andere Perspektive. Und es kann sein, also vor allem... Es ist ja auch so, auch bei einem Job, wenn man die ganze Zeit vorm Rechner sitzt oder sowas, bei der Musik ist es ja auch so, wenn man produziert, ist man die ganze Zeit vorm Rechner, und irgendwann ist es sehr literally, diese andere Perspektive ist sehr notwendig, weil du musst mal einfach aus diesem Winkel raus, weil du siehst nichts anderes und dann siehst du vielleicht nur diese einen, das eine Audio-File und so mit dieser Gitarre, die du die ganze Zeit editierst. Du musst mal kurz rausgehen, ob das vielleicht alles richtig klingt oder nicht. Und das Gute bei der Musik ist, dass du ja natürlich, es gibt sehr viel Visuelles, weil du brauchst ja sozusagen einen Bildschirm, damit du alles editieren kannst, alles verarbeiten kannst, aber du musst eigentlich am Ende auf dein Ohr hören. Mhm. Und das ist halt super, weil dann kannst du kurz auch die Augen...
blind funktionieren.
Richtig, ja. Du musst deine Augen zumachen. Und das ist für mich das Beste. Ich habe früher sehr viele Alben im Bett gehört, bevor ich schlafen gegangen bin, einfach nur mit den Kopfhörern drin und Licht aus.
Das ist was anderes.
Und es ist so cool. Ja, es ist so wie
ein Traum. Auch tatsächlich wie in der Kulinarik wieder... man assoziiert schon so viel, ne? Allein wenn du jetzt die Farbe siehst, zum Beispiel beim Wein oder allein das Glas macht schon so viel aus. Und es gibt ja auch.
Ist das ein gutes Glas?
Es ist ein gutes Glas, ja. Es gibt aber auch schwarze Gläser. Für Wein? Bei denen, für so quasi Blindverkostungen, dass du halt nicht mal von der Farbe beeinflusst bist. Boah. Also da nimmt man das, was du gerade gesagt hast, diese visuelle Ebene quasi komplett raus. Und es ist wohl so, man kann es sich immer schwer vorstellen, aber dass dann selbst manche Leute Schwierigkeiten haben, Rot und Weiß zu unterscheiden, wo man ja eigentlich denken würde, dass das schon markant ist. Klar, jetzt könnte man sagen, an der Temperatur oder sonst was, aber ich glaube schon, dass das drumherum einfach so viel mit uns macht und den Geschmack beeinflusst und dass man wahrscheinlich, wenn es quasi wirklich blind ist, also so komplett im Dunkeln. Ich meine, es gibt ja auch diese dunklen Dinner, ist auch eine Special-Erfahrung.
Das habe ich gemacht. Da wollte ich wollte erst sich austreiben lassen, aber da wollte ich das sagen, weil ich habe das auch gemacht mit dem Wein.
So, und?
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ich bitte erzähl von dem Erlebnis, weil meins war irgendwie auch sehr special, weil alle Leute so plötzlich, was es mir gezeigt hat, die Leute am Tisch haben plötzlich so geschrien, weil man nicht gemerkt hat, dass jemand Blickkontakt zu dir hält. Und im Dunkeln bist du dann so, ja, genau, weil, obwohl diese Person,
vor dir.
Ja, aber du hast ja den Blickkontakt nicht.
Stimmt, ey.
Aber ich habe das Gefühl, dass man sich noch stärker auf den Geschmack tatsächlich konzentrieren kann, weil man nicht so abgelenkt ist.
Ja, voll.
Aber zu deiner Erfahrung.
Nein, total. Super. Also eigentlich das Gleiche bei mir. Ich weiß nicht, ob wir so geschrien haben, aber auf jeden Fall habe ich halt, man musste auch mit den Händen essen. Und das war super schwierig, weil natürlich Gabel und Messer. Wo piekst du jetzt rein? Wo schneidest du? Das ist gar keine Ahnung. Und es waren auch nicht so irgendwie easy Gerichte, wo du sagst, so hier ist das Gemüse, so irgendwie in so Vierecken, damit du weißt, das kannst du abpieksen, das geht ganz gut. Nee, das war so ein Foam aus, keine Ahnung, irgendwie, ja, so ein Püree mit so einer Soße, Erdbeersoße drüber und so, dann denkst du, okay, also schade, dass das Gericht so schön gemacht wurde, weil man sieht es ja gar nicht. Ja, und danach sah alles aus wie so ein Gemälde, das war echt krass, ja.
Ja, ich hatte davor Respekt damals, ich dachte mir, boah, das wird sich gar nicht ausgehen, wie man wird ja sicherlich gefühlt alles umschmeißen. Ich finde, es hat dann doch recht gut funktioniert, aber es hatte wahrscheinlich weitaus nicht die Ästhetik wie normalerweise.
Ja, ich weiß noch, wir haben so es gab so ein Paar neben uns und da war so, wir haben mit denen gesprochen auch und das ist krass, weil man stellt sich so die Gesichter vor von den Leuten dann.
Ähnlich und wie, habt ihr sie später gesehen?
Ja. Und auch ähnlich wie bei Covid damals. Wir haben auch mit Leuten in Produktionen bei The Voice Kids zum Beispiel gearbeitet, da haben wir Leute kennengelernt und wir wussten gar nicht, wie sie aussahen. Wir waren so am letzten Tag mal so, können wir kurz nur so Maske runter machen, damit wir, wenn wir auf der Straße euch sehen, Hallo sagen können, weil jetzt könnte ich es nicht. Und es ist so verrückt, weil das Gesicht ist halt komplett anders, weil dein Kopf hat sich so eine imaginary friend ausgedacht. Also absurd, voll krass.
Ich hatte mich gefragt, weil wir haben eingestimmt mit deiner Musik.
Cool.
Und ich hatte mich gefragt, weil es ist ja einfach, es ist so euphorisch, es ist super positiv, es ist energiegeladen. Wie geht's dir mit, also...
wie geht's dir einfach, ne?
Ja, wie geht's dir? Einerseits mit, wenn du quasi wirklich mal was Melancholisches schreibst oder vielleicht auch deine Stimmung melancholisch ist und so im Moment nicht das abbildet, was die Songs ja sind. Einfach super gute Laune und auch irgendwie unbeschwert. Wie geht's dir, wenn, keine Ahnung, man hat ja Highs und Lows, wenn es irgendwie mal ein Low-Tag ist, fällt es schwerer, das dann zu machen? Oder ist es eher so, dass es dann eigentlich ein Uplift ist und man denkt, okay, damit funktioniert es jetzt schon wieder einfacher?
Ich finde, es gibt beides. Also es hängt davon ab, welche ersten Akkorde man spielt, glaube ich. Also ein bisschen die Musik leitet ein bisschen den Weg auch, finde ich. Und dann, es ist so, wenn man manchmal, was ich öfters mache, ist, wenn ich lange kein Instrument gespielt habe, ich finde, also ich bin so ein bisschen sehr romantisch und ein bisschen verrückt, ich denke immer, jedes Instrument hat viele Songs in diesem Instrument drin und da muss man sie einfach nur rausspielen und dann manchmal gehe ich dann wieder zu einem Instrument, die ich lange nicht mehr gespielt habe und dann sind die ersten Akkorde, die ich greife sozusagen, manchmal super cool und komplett anders für mich, weil ich die so nie gespielt hätte oder so. Das ist dann wie wenn, ja, einfach, das ist so die Kraft der Musik sozusagen, die ein bisschen durch dich fließen lässt. Also das ist eine Art Meditation auch.
Spannend, weil ich frage mich gerade, also mir würde es wahrscheinlich helfen, der Gedanke mental zu wissen, das Instrument spielt jetzt das raus, was es in sich hat und es ist nicht rein meine Verantwortung, dass das Instrument das Richtige spielt.
Ja, ist voll. Auch ja, auch, natürlich. Also ne? Voll, voll. Also auf jeden Fall, ich glaube, das ist alles so super, super frei. Also außer man will halt unbedingt das schreiben. Also wenn du ins Studio gehst und du denkst, okay, ich muss oder ich will oder ich darf, was auch immer, du willst das jetzt schreiben an dem Tag, dann geht's schon in die Richtung natürlich. Dann hast du ja, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt einen Dance-Song, dann ist natürlich schon so ein Beat, es gibt eine Art Tempo, was bestimmt wird, damit es funktioniert. Weil wenn es zu langsam ist, dann irgendwie ist es zu langweilig, wenn es zu schnell, dann ist es ein bisschen zu hyper und zu krass. Deswegen, das hängt ein bisschen davon ab. Aber zu dem, was du gesagt hast, ich glaube, also letztens ist mir das passiert, es war in diesem Winter in Berlin, jetzt diesen Winter, also im Februar oder Januar, Februar war das?
Winter in Berlin.
Ja, Winter in Berlin halt. Eigentlich einer der schwierigsten Winter der Welt. Ja, auf jeden Fall. Sehr schwierig. Und wo man sich von der Stadt entliebt und man denkt, was mache ich hier? Und dann im Sommer denkst du, ah ja, ist doch ganz geil. Und es war so, ich war im Studio und ich habe mich zusammengesetzt mit David, meinem Musical Director, der ist auch an die deutsche Schule in Bolivia gegangen und er kann auch so Deutsch und Spanisch wie ich. Und wir verstehen uns sehr, sehr gut und wir waren auch mit einem Doki, mit einem super coolen Producer. Und wir haben gesagt, wir waren im Studio, es war so ein super grauer Tag und eigentlich wollten wir so einen Song machen, der so ein bisschen auf Keyboard geht und so ein bisschen mehr so, also Old Vintage Instrumente und so. Aber das ist natürlich ein bisschen mellow. Also bei Gitarren, mit Gitarren bist du leichter in dieser happy Atmosphäre sozusagen. Ja, also es ist schwieriger mit einem Klavier, einen Uptempo-Song zu machen oder so ein, entweder ist es eine Blues oder so ein Swing-Song oder so, was ganz geil ist, aber ansonsten ist Klavier immer eher so eine Ballade.
Du hast recht, eigentlich bringt ein Instrument ja auch schon einen
gewissen
Charakter
mit. Mhm, genau. Und dann haben wir, also dann habe ich gesagt, ich habe zu David gesagt an dem Tag, ich meine, ich habe keine Lust, heute so einen coolen Song zu schreiben. Ich habe irgendwie Lust, auf jeden Fall einen happy Song zu schreiben, der mir gerade hilft, weil mir geht's gerade schlecht einfach. Also ich bin gerade richtig down wegen diesem Winter und ich brauche Medizin. Und das ist es auch einfach. Also am Ende ist wirklich Musik super viel Medizin und es ist ja nicht bewiesen, aber schon energetisch nachvollziehbar auf jeden Fall.
Ja, glaube ich.
Und das haben wir gemacht und am Ende ist ein Song entstanden, der hieß Regalo, Geschenk und es ist super cool und immer wenn ich den höre, denke ich, boah, voll, die haben auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt in dem Tag und es war geil, weil auf einmal war hinten, also egal, draußen war grau und drin haben wir unsere eigene Welt kreiert und das Schöne von der Musik ist, dass du so ein bisschen autonom in dem Aspekt dann wirst, du kannst dann selber deine Welt bauen, so ein bisschen, du wirst dann super kreativ mit deinem Umfeld.
Was brauchst du da für dich, damit alles so ausgerichtet ist, dass irgendwie auch diese Ruhe und Konzentration da ist, wirklich sich da fallen zu lassen und schreiben zu können? Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, das ist mein Go-To, da weiß ich, da fühle ich mich dann wohl und ich komme in eine gute Stimmung? Und
also mehr als ein Studio ist es, glaube ich, eher, also natürlich schon so basic, also bitte Heizung und sowas im Winter in Berlin, das wäre schön. Also eigentlich nur die Basics, genauso wie ein Haus, wie ein Apartment. Und das, was wichtig ist, einfach ist, wenn du mit anderen Leuten schreibst oder wenn du alleine schreibst, einfach, dass du in einem guten Ort gerade bist oder dass du den Leuten vertraust, mit denen du gerade bist oder sowas, weil sonst ist es, gibt es eine Tension,
komisch.
Die, genau, sonst ist es weird. Aber ansonsten, es muss für mich kein, also es muss kein Wein dastehen oder so, oder es muss kein, also materielle Sachen müssen nicht da sein, finde ich. Nee, weil die muss, nein, Wein, also doch manchmal, aber habe ich früher mal gemacht. Früher habe ich auch probiert, so ein bisschen mehr Wein zu trinken, um zu gucken, was passiert und das war kein guter Song. Nein.
Ja, okay. Aber einfach, weil der Kreativprozess nicht normal abläuft, nicht weil man dann...
Ja, weil man sehr viele Details vergisst, die halt dann schon sehr wichtig sind, um überhaupt den Song zusammenzuhalten. Ja.
Ich finde es auf jeden Fall extrem schön, dass wir jetzt die Gelegenheit hatten, das ein bisschen kennenzulernen und das eintauchen zu dürfen.
Dank.
Und gleichzeitig jetzt doch recht entspannt am Ende des Tages hier sitzen zu können. Und man könnte natürlich noch ewig weitersprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Freut mich, dass ich den Mund schon sprechen konnte und dass wir ein bisschen Chardonnay kennenlernen durften aus der Pfalz.
Mega
Pfalz
lecker,
ist ja
wirklich.
Eigentlich das größte Riesling-Anbaugebiet der Welt. Und ich hoffe, sie verzeiht, dass wir heute mal mit hier angestoßen haben, was nicht pure Pfälzer Identität ist, sondern eigentlich in der Welt zu Hause. Aber ich finde das irgendwie jetzt ganz symbolisch schön in der Welt zu Hause. Und
cool.
Ja,
schön, vielen, vielen Dank,
dass wir Zeit dafür hatten.
Danke.
Dankeschön.
Dankeschön. Ich mache mir gleich ein Foto von dem Wein. Also nehme ich auf jeden Fall mit.
Sehr gut.
Vielen, vielen Dank.
Das war unser Gespräch Auf ein Glas Wein mit Alvaro Soler. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Glas Wein wieder ein. Bis dahin, macht's gut.